Die Presse.
Was, wenn der Krieg zu uns kommt? Saboteure im Land, Eisenbahnknoten außer Funktion setzen, der Brenner und der Tauerntunnel zum Ziel von Luftangriffen werden, die Infrastruktur zum Schutz der Bevölkerung fehlt, es sogar zu zivilen Opfern kommt. Was, wenn Österreich in einem Konflikt zwischen Russland und der NATO selbst zur Zielscheibe wird? Das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Christine Meierhofer und ich bin eine der Hosts dieses Podcasts. Ja, was dann passiert? Dieses Szenario spielt Militäranalyst Franz Stefan Gadi in seinem aktuellen Buch Überfall durch. Die Annahme, im Jahr 2029 wird Österreich nach einem russischen Angriff auf die baltischen Länder zur zentralen Drehscheibe für die NATO und dadurch eben selbst zum Angriffsziel, trotz seiner Neutralität. Wie realistisch ist das Szenario tatsächlich und wie gut oder schlecht wäre das österreichische Bundesheer vorbereitet? Und über sein aktuelles Buch spreche ich heute mit dem Militäranalysten Franz Stefan Gadi. Hallo.
Hallo und danke für die Einladung.
Herr Gadi, in Überfall wird mit einem Szenario gearbeitet, das jetzt, ohne alles vorwegnehmen zu wollen, einem als Leserin nicht besonders viel erspart. Also es bricht Krieg zwischen Russland und der NATO aus und auch Österreich wird zum Angriffsziel. Inklusive ziviler Tote, einem brennenden Stephansdom, einer zusammengebrochenen Infrastruktur. Also keine besonders erbauliche Lektüre und ein Szenario, wie man es vielleicht in einem fiktionalen Politthriller oder so erwarten würde. Ihr Ziel ist es jetzt aber nicht, eine möglichst spannende Geschichte zu erzählen und zu unterhalten sozusagen. Was bezwecken Sie denn mit so einem fiktiven Überfallsszenario?
Zuallererst das Abstrakte konkret zu machen. Was meine ich damit? Tatsächlich haben wir, glaube ich, in Österreich ein Verständnis von potenziellen militärischen Bedrohungen als wie wirklich abstrakte Gefahren. Und ich will in dem Buch zeigen, dass eben es konkrete Herausforderungen gibt und konkrete Bedrohungsszenarien, auf die wir uns, also der gesamte Staat, aber vor allem das österreichische Bundesheer, die Gesellschaft hier in Österreich vorbereiten sollte.
Die Idee dafür ist bei einem militärischen Planspiel entstanden. Für alle, die nicht so bewandert sind in Militärbegriffen, was ist ein militärisches Planspiel und warum sollten sich auch Zivilistinnen dafür interessieren, was da gespielt wird?
Eine Herausforderung, die man hat, wenn man quasi versucht zu skizzieren, wie zukünftige Kriege passieren könnten oder sich entfalten könnten und welche Streitkraft, also welche Armee quasi, welche Truppen, welche Waffensysteme, welche Fähigkeiten die Soldaten, Soldatinnen haben müssen, ist die, dass man natürlich nicht quasi in den Krieg ziehen kann, um das zu testen. Also im Vergleich jetzt zur Privatwirtschaft, wo ich quasi Produkte im Markt antesten kann. Und dementsprechend ist es so, um quasi eine Streitkräftestruktur zu schaffen oder eben Streitkräfte eben zu konzipieren, muss man immer wieder testen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das geht überwiegend oder findet im Militärischen überwiegend über sogenannte Planspiele statt. Es gibt zum Beispiel das Spiel Risiko, wo man über eine Landkarte Armeen verschieben kann und dann einen Würfel quasi hat und dann verschiedene Länder einnehmen kann, sich zurückziehen kann, Gebiete besetzen und so weiter. Und das hat seinen Ursprung im 19. Jahrhundert. Der preußische Generalstab hat solche Planspiele eben entwickelt, um quasi die Einsatzfähigkeit der preußischen Streitkräfte, der preußischen Armee damals zu verbessern. Und diese Tradition gibt es bis heute. Und diese Tradition von Kriegsspielen oder Wargames wird wirklich von allen Streitkräften der Welt durchgeführt, im österreichischen Bundesheer, in der Bundeswehr auch, dann in Bündnissen wie der NATO, aber natürlich auch in Russland, in China und so weiter. Und daher ist das ein sehr nützliches Werkzeug, das aber nicht immer komplett natürlich die Realität abbilden muss.
In diesem konkreten Szenario aus dem Buch, da wird Österreich als Transitland, als Drehscheibe, als logistische für die NATO zentral und somit auch zu Russlands Zielscheibe. Also was sind denn Hintergründe und Annahmen, auf denen dieses Szenario beruht?
Hier gibt es ein paar Punkte, die wichtig sind, eben zu verstehen. Der erste ist, dass Österreich nie alleine angegriffen werden würde von Russland. Es würde nur passieren in einem generellen NATO-Russland-Krieg. Ein genereller NATO-Russland-Krieg, der auch Deutschland involviert, sowie die Vereinigten Staaten mit großer Wahrscheinlichkeit. Und hier geht es vor allem darum, aus russischer Sicht, sollte so ein großer Krieg stattfinden, dass Russland Interesse hätte, den Nachschub der NATO schon in der Etappe, also in der Tiefe der NATO, das bedeutet vor allem in vier Ländern, Deutschland, Tschechien, Österreich, obwohl Österreich kein NATO-Mitgliedsland ist, und Slowenien, eben abzuschneiden. Wie würde Russland das machen im 21. Jahrhundert? Es würde nicht mehr Panzer schicken müssen, die bis nach Berlin oder nach Wien oder nach Prag vorstoßen, sondern es kann weitreichende Raketen abfeuern aus Weißrussland, aus Kaliningrad, aber aus Russland selbst, und Drohnen dann gleichzeitig auch starten, und unterstützt alles durch Cyberangriffe oder Operationen im Informationsraum, also Desinformationskampagnen und so weiter, und dann auch Operationen am Boden, also Bodentruppensaboteure, die über Monate zuvor in diese vier Länder einsickern würden. Und das versuche ich eben in meinem Buch darzulegen, wo ich sage, sollte es zu so einem Krieg kommen, wo Russland möglicherweise ein Land im Baltikum überfällt oder ein anderes Land auch an der NATO-Ostflanke, nicht so sehr um diese Länder einzunehmen im Vergleich jetzt zum Krieg in der Ukraine, also ein Krieg gegen die NATO, der von Russland geführt werden würde, würde auch sehr anders ausschauen als der Krieg in der Ukraine, möchte ich dazu sagen, dass eben hier solch ein Konflikt an der Ostfront sich entfalten würde, aber gleichzeitig dann eine Dimension in der Tiefe haben würde, wo Russland proaktiv eben versuchen würde, den NATO-Nachschub abzuschneiden. Allein in Deutschland, wenn man sich anschaut, eben das Szenario, wäre es der Fall, dass, sollte es zu einem Krieg kommen, mehrere hunderttausend NATO-Truppen durch Deutschland durchgelotst werden müssen, tausende von Gefechtsfahrzeugen, viel, ja, Treibstoff, Munition, all die Dinge, die man benötigen würde. Und Russland hätte hier ein dezidiertes Interesse, Verkehrsknotenpunkte, also Eisenbahnkreuzungen oder Bahnhöfe, Brücken, Straßenkreuzungen, Kraftwerke, also die Infrastruktur, all das, was quasi diesen Schnelltransport ermöglicht, eben zu zerstören. Und wie ich dieses Buch eben geschrieben habe und so eine erste Analyse durchgeführt habe, war ich tatsächlich entsetzt, mit wie wenig Aufwand Russland solch eine Operation erfolgreich durchführen könnte. Und das Problem ist, wenn diese Drehscheibe Deutschland einmal ausfällt und dann die Drehscheibe Tschechien, dann ist es so, dass vieles vom Nachschub der NATO, der eben zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten kommen könnte, sollte zwei Jahren die NATO in der heutigen Form noch existieren. Man kann ja nichts mehr ausschließen heutzutage. Dann ist es so, dass quasi Österreich der Bypass der NATO werden würde. Das heißt also, wenn sehr viel kritische Infrastruktur in Deutschland zerstört würde, dann würde es so, dass viel Nachschub durch Österreich gehen würde, beziehungsweise dass dann eben, wenn die Nordseehäfen oder die Häfen im Norden Europas nicht mehr brauchbar sein würden wegen russischen Angriffen, dass vieles vom Nachschub dann über Italien kommt und dann würde vieles auch über Österreich in den Osten geschickt werden. Ich möchte aber dazu auch unterstreichen, dass es nicht nur der Fall ist, wenn diese Drehscheiben in Deutschland und Tschechien ausgeschaltet sein würden, dass Nachschub über Österreich gehen würde. Es würde so oder so meines Erachtens nach Nachschub über österreichische Straßen rollen, weil wir einfach geografisch im Herzen Europas sind und jedes NATO-Mitgliedsland, also Verzeihung, jedes Anrainer NATO-Mitgliedsland in irgendeiner Weise österreichische Straßen oder die österreichischen Eisenbahnen eben oder das Schienennetzwerk eben nutzen wollen würde.
Das ist spannend, weil da ausgerechnet Österreichs geografische Lage unserem Land zum Verhängnis werden würde, dass ja eigentlich immer so gemeinhin behauptet wird, dass gerade die geografische Lage Österreich beschützen würde, weil es ja von lauter friedvollen Ländern umgeben ist.
Genau dieses Narrativ wollte ich eben umdrehen in meinem Buch, wo ich eben sage, nein, wir sind in Gefahr und wir sind eben in Gefahr, weil wir genau zentral in Europa liegen, weil wir ein wichtiges Transitland sind und wir sind ja schon im zivilen Bereich ein wichtiges Transitland eben für Transporte und verschiedenste Logistiknetzwerke in Europa, und das würde sich im militärischen Ernstfall natürlich verstärken. Und das Szenario, was ich beschreibe, wirft viele Fragen auf für die politischen Entscheidungsträger und Trägerinnen. Was machen wir? Lassen wir NATO-Transporte durch im Ernstfall? Ja oder nein? Verletzt das die Neutralität? Ja oder nein? Können wir uns überhaupt neutral klären im 21. Jahrhundert, wenn wir so abhängig sind militärisch von Anrainerstaaten, von der NATO eben, wenn unsere Waffensysteme überwiegend aus NATO-Ländern kommen? Nützt es denn überhaupt, das Land so hochzurüsten, und macht es tatsächlich einen Unterschied, ob wir neutral sind oder nicht? Und das, die Grundthese des Buches ist ja, es macht keinen Unterschied, weil Russland großes militärisches Interesse hätte, in einem Ernstfall in einer Luftkriegskampagne diese Länder relativ gleichzeitig anzugreifen, um den Nachschub relativ schnell zu unterbinden, zumindest für kurze Zeit, um dann vollendete Tatsachen an der NATO-Ostflanke oder an der neuen Ostfront sozusagen zu schaffen.
Das Ganze wird auch wirklich eindrucksvoll und mit vielen Details geschildert. Was sich bestimmt viele Menschen beim Lesen fragen, ist, wie realistisch ein solches Szenario tatsächlich ist. Also gibt es zum Beispiel Anhaltspunkte, dass irgendwo im Kreml entsprechende Pläne auch herumliegen? Oder wie konkret darf man sich das vorstellen?
Jeder Generalstab der Welt entwickelt verschiedene Optionen für die politischen Entscheidungsträger und Trägerinnen, die er dient. Das heißt also, es gibt mit Sicherheit einen Operationsplan für Österreich, einen Operationsplan zur Lahmlegung der Drehscheibe Deutschland beziehungsweise der gesamten strategischen Tiefe der NATO. Dass es hier einen konkreten Plan gibt, kann ich natürlich nicht bestätigen. Ich leite das alles ab von der militärischen Logik beziehungsweise von meinem Studium der russischen Streitkräfte, der russischen Einsatzführung und der russischen Militärdoktrin. Man muss dazu auch verstehen, das Kriegsbild der Zukunft, wo über größere Distanzen Krieg geführt werden wird, mit Präzisionswaffensysteme wie Raketen, Drohnen, Marschflugkörpern, kleinere Gruppen von Saboteuren eben, aber auch Cyberangriffe. Und den einen Aspekt, den viele Leute möglicherweise für unglaubwürdig halten, ist, dass Saboteure auch auf österreichischem Boden aktiv werden können. Und dazu möchte ich sagen, dass das auch sehr gut in der russischen Militärdoktrin abgebildet ist. Dass mit Sicherheit auch, also im Rahmen meiner Recherche wurde mir das bestätigt von verschiedenen Regierungsquellen, Russland bereits Zielkataloge angefertigt hat, beziehungsweise Ziele ausspäht in all diesen Ländern für den Ernstfall, was eine Normalität eigentlich darstellt, eine militärische Selbstverständlichkeit. Das sollte uns nicht überraschen, aber sollte einmal natürlich an die Oberfläche geholt werden. Und dass in Österreich nur wenige hundert russische Saboteure oder Spezialeinsatzkräfte notwendig wären, um hier wirklich das gesamte österreichische Bundesheer, aber auch die Polizei, die Einsatzkräfte in Österreich komplett zu überfordern.
Jetzt besprechen wir dieses Szenario vor einem ganz konkreten Krieg, der gerade in Europa passiert und mittlerweile Jahre dauert. Und der ist jetzt gar nicht so gelaufen, wie man sich das auch von Anfang an aus russischer Perspektive gewünscht hätte. Also inklusive hohe Materialverluste, Verluste von Menschen auch. Also wie realistisch wäre es da, dass bald schon ein nächster fataler Krieg vom Zaun gebrochen werden würde?
Ja, ich glaube, der eine Trugschluss, den viele aufsetzen in dieser Hinsicht, ist, dass man glaubt eben, dass der fehlende militärische Erfolg Russlands in der Ukraine automatisch bedeutet, dass Russland eine weniger große militärische Bedrohung für Europa wäre. Tatsächlich ist es so, dass ein NATO-Russland-Krieg ganz anders aussehen würde wie der jetzige Krieg in der Ukraine. Also man vergleicht hier Äpfel mit Birnen sozusagen. Grundsätzlich ist es so, dass für Russland das militärische Problem gegen der NATO oder was ein limitierterer militärischer Konflikt an der NATO-Ostflanke betrifft, einfacher zu lösen ist als der jetzige Konflikt in der Ukraine, auch weil die Kriegsziele andere wären. In der Ukraine will Russland Territorium erobern mit einer sehr schlecht ausgebildeten Armee, mit einer Armee, die große Verluste erlitten hat. Und in einem generellen NATO-Russland-Krieg wäre das Ziel Russlands nicht, Territorium zu erobern. Vielmehr ging es darum, quasi Europa eine neue europäische Sicherheitsarchitektur aufzuzwingen. Das heißt also, einen Teil der NATO in Geiselhaft zu nehmen, ein kleines Stück Territorium temporär einzunehmen und dann quasi der NATO zu drohen, okay, ihr stellt entweder die Kampfhandlungen ein oder wir feuern Nuklearwaffen, beziehungsweise warten wir einfach ab, ob die NATO tatsächlich angreifen würde, auch nur mit limitierter amerikanischer Unterstützung, was ein Szenario ist, das relativ plausibel sein könnte. Und dass wir annehmen, dass die NATO, sollte dieser erste konventionelle Angriff fehlschlagen, möglicherweise sofort in Verhandlungen übergehen will. Und aus diesem Grund sehe ich eher die Problematik, dass Russland einen limitierteren militärischen Konflikt vom Zaun bricht, der jetzt nicht unbedingt ein Weltkrieg sein muss, aber sehr stark eben von nuklearen Drohungen geprägt sein wird. Und dass im Rahmen solch eines Konfliktes vor allem Russland ein großes Interesse hätte, vor allem wegen der schlechten Performance an der unmittelbaren Front, wie wir das in der Ukraine sehen, der eigenen Streitkräfte, dass die NATO-Truppen schon in der Tiefe des Raums zerschlagen oder zerstört werden, beziehungsweise einfach daran gehindert werden, überhaupt an die Front zu kommen. Also ich glaube tatsächlich, dass die Situation, wie sie sich jetzt darstellt, in der Ukraine noch gefährlicher ist für diese Länder, die ich erwähnt habe, also für Deutschland, Österreich, Tschechien und Slowenien, weil Russland um einiges mehr daran liegen würde, eben diese Ziele in der Tiefe zu zerstören.
Wie mächtig ist denn dieses Russland aus dem Szenario im Vergleich zum aktuellen Russland? Also ein Beispiel ist mir aufgefallen, denn in dem Szenario werden beispielsweise auch diese Oreshnik-Mittelstreckenraketen gegen Österreich eingesetzt. Die sind ja erst dieses Wochenende lang und breit besprochen worden, weil sie gegen die Ukraine verwendet worden sind, allerdings erst zum dritten Mal im gesamten Kriegsverlauf. Also wie aufgerüstet, militärisch, schlagkräftig ist dieses Russland aus dem Szenario?
Ja, also auch das Buchcover hat tatsächlich zwei Oreshnik-Raketen drauf und im Szenario werden zwei Oreshnik-Raketen auf Österreich auch abgefeuert. Russland hat ein relativ limitiertes Arsenal noch an diesen Raketen, wird aber die Produktion steigern können in den kommenden Jahren. Es ist so, dass Russland in allen Kategorien von Raketen und Marschflugkörpern die Produktion seit Ausbruch des Krieges 2022 um das Dreifache oder Fünffache gesteigert hat. Das heißt also, Russland wird über mehr Raketen, über mehr Wirkmittel für die Tiefe verfügen am Ende dieses Krieges als am Anfang und alleine in der Kategorie weitreichende Drohnen, also Drohnen, die Österreich, Deutschland und diese anderen Länder erreichen können, wird Russland Ende des Jahres über 120.000 davon produzieren. Das heißt also, die NATO-Luftverteidigung oder die österreichische Luftverteidigung, die de facto heute nicht existiert. Das ist also ein Grund, warum dieses Szenario 2029 angesiedelt ist, ist, weil ich zeigen will, dass wir einiges tun können, um uns besser zu verteidigen, aber dass viele von diesen Systemen erst in die Truppe eingeführt werden müssen und hoffentlich viele dieser Systeme bis 2029 eingeführt sein werden im österreichischen Bundesheer. Aber dass eben die gesamte Thematik dahinter die ist, dass wir uns auf diesen Krieg über die Distanz vor allem vorbereiten müssen und dass die russischen Streitkräfte stärker aus diesem Krieg hervorgehen werden, als manche meinen. Und dass Russland vor allem eines brauchen wird, dass ein potenzieller Waffenstillstand in der Ukraine ihnen geben wird, eine Erholungsphase, eine Pause, um nicht so sehr neue Ausrüstung eben zu bekommen. Sie haben genug Waffen, sie haben genug Wirkmittel, genug Munition jetzt schon für einen Krieg gegen die NATO, aber dass vor allem die Offiziere, die Unteroffiziere und die Mannschaften besser ausgebildet werden. Es ist hier überwiegend ein qualitatives Defizit, das die russischen Streitkräfte gerade prägt und deshalb machen sie auch so wenig Fortschritte an der Front und dieses Defizit kann aufgeholt werden, sobald ein Waffenstillstand kommt.
In dem beschriebenen Szenario, da geht es insbesondere um Österreichs militärische Strukturen und Ressourcen, um die politischen Prozesse, die im Ernstfall zu tragen kommen würden. Da läuft nicht alles schief im Szenario, aber da läuft auch nicht alles ideal in dem Szenario. Wo sind denn die großen Defizite, was unsere Landesverteidigung angeht?
Ich glaube, das erste große Problem ist, dass wir tatsächlich nicht wissen, was wir tun werden im Ernstfall. Das heißt also, kooperieren wir mit der NATO, sollen wir mit der NATO zusammenarbeiten? Gibt es Pläne dafür tatsächlich? Was machen wir in Bezug auf diese Transporte? Was passiert, wenn alle Anrainerstaaten plötzlich Kriegsparteien sind? Hier gibt es auch keine abschließende Rechtsmeinung, muss ich dazu sagen, im Rahmen meiner Recherche. Ich wollte das Buch ja nicht über die Neutralität schreiben. Tatsächlich, ich wollte ein militärisches Szenario darlegen, aber bin immer wieder letztendlich auf die Neutralität gestoßen, wenn es um Sachen geht wie den Austausch von wichtigen Radardaten zwischen NATO-Ländern, die sich im Kriegszustand befinden, und dem österreichischen Bundesheer. Darf man das, können die Österreicher eben diese Daten erhalten im Kriegszustand? Würde die NATO diese Daten geben? All das ist nicht abgesichert hundertprozentig. Es gibt verschiedenste rechtliche Meinungen hierzu und es gibt vor allem nicht die notwendige Abstimmung innerhalb der Ministerien und innerhalb der einzelnen Abteilungen. Ich sage immer, es reicht nicht, nur einen Plan zu haben, beziehungsweise eben ein Positionspapier zu schreiben oder einen Plan zu entwickeln, der nicht auch geprobt wird, der nicht auch geübt wird im Ernstfall und wo jeder wirklich weiß, was seine Aufgabe oder ihre Aufgabe ist und wo auch eine klare Kompetenzverteilung stattfindet. Also vor allem dieser Übergang, ich skizziere drei verschiedene Eskalationsstufen, also einmal diesen Krisenfall eben, wo ein neues Gesetz in Kraft tritt, dann eben diesen Neutralitätsfall. und dann den Verteidigungsfall. Und da verschieben sich innerhalb der Bundesregierung, innerhalb der Regierung im Allgemeinen, im öffentlichen Raum die Kompetenzen, wo eben das Bundesheer plötzlich federführend ist, dann das Innenministerium und so weiter. Und das müssten wir eigentlich gut durchexerzieren bzw. üben. Und dann brauchen wir so Dinge wie eben ein generelles Mobilisierungssystem, eben was wirklich die gesamte Bevölkerung erfasst, eben das nicht im Ernstfall, wenn zum Beispiel das Bundesheer mobilisiert, in einzelnen wichtigen zivilen Einsatzorganisationen oder Strukturen, wie zum Beispiel auf Bezirkshauptmannschaften, plötzlich das Personal fehlt, weil die ins Bundesheer einrücken haben müssen. Dann natürlich, was das Szenario zeigt, aus rein militärischer Perspektive, ist, dass unsere Soldaten nicht gut genug ausgebildet sind, vor allem die Grundverdiener. Also hier braucht es tatsächlich eine Erweiterung des Grundverdienstes, eine Wiedereinführung von verpflichtenden Milizübungen, weil ich auch zeige im Szenario, wir werden nicht diese Monate haben, um quasi unsere Truppen auszubilden, eben bevor ein Konflikt losbrechen könnte. Es könnte relativ kurzfristig eben passieren. Und dann das große materielle Thema ist natürlich die fehlende Luftverteidigung. Wir brauchen eine effektive Luftverteidigung. Und hier gibt es den Investitionsplan ÖPH 2032, also den Aufbauplan 2032. Und den müssen wir auch durchführen. Der ist gut, der ist fundiert. Und hier werden wir das erste Mal, wenn wir den erfüllen, beziehungsweise diesen Plan befolgen, eine rudimentäre Luftverteidigung haben. Und ohne Luftverteidigung, und das sollte das Szenario zeigen, würden wir es sehr schwer haben.
Dieser Plan ist zumindest, was das Budget der vergangenen beiden Jahre angeht, auch im Budget abgesichert. Anders als in vielen anderen Bereichen hat die Verteidigung in den letzten Jahren mehr Geld bekommen als weniger. Und zusätzlich wird auch über die Umsetzung von den Empfehlungen der Wehrdienstkommission verhandeln, zugegeben etwas langsam. Aber ist da nicht eh schon ein gewisses Problembewusstsein in der österreichischen Politik da?
Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich schon, und das hat sich auch geändert, und nicht nur in den Regierungsparteien, auch in den Oppositionsparteien, und da gibt es ein Umdenken. Also die Zeitenwende, die sogenannte, hat in den europäischen Streitkräften bereits 2014 mit der russischen Invasion oder Besetzung der Krim angefangen. Es wurde nur nicht auf der politischen Ebene gehört. Also diese Zeitenwende hat 2022 eingesetzt und die ist spürbar. Das Buch, oder warum ich das Buch dennoch geschrieben habe, ist, weil ich glaube, dass es teilweise ein Kommunikationsproblem gibt, nicht nur in Österreich, aber auch in Ländern wie Deutschland, wie man unmittelbar der Bevölkerung klar machen kann, warum wir diese Mittel bereitstellen müssen. Militärische Sicherheit ist nicht alles, aber ohne militärische Sicherheit ist alles nichts, wie ich immer sage. Es ist der Grundbaustein einer liberalen, demokratischen Gesellschaft, neben anderen Grundbausteinen selbstverständlich. Und hier zeige ich einfach ein konkretes, plausibles Szenario, das auch nicht the Worst-Case-Szenario ist, warum wir eben hier diese Investitionen tätigen müssen. Und es ist ein lösbares Problem, und das ist ganz wichtig. Wir sind nicht mehr in Zeiten des Kalten Krieges, wo wir von mehreren Warschau-Pakt-Armeen überrannt worden wären und Atomwaffen auf österreichischem Territorium möglicherweise eingesetzt worden wären. Und das Problem ist ein konkretes. Wir müssen fähig sein, ein paar hundert russische Saboteure auf unserem Boden eben zu bekämpfen, einige 100 Drohnen abzuschießen und einige Dutzend Raketen möglicherweise abzufangen, und das über einen längeren Zeitraum. Ein einfaches, unter Anführungszeichen, militärisches Problem, und darauf müssen wir hinarbeiten. Ne?
Jetzt ist es nicht überraschend, dass sich Österreich als sehr, sehr kleines Land gegen ein deutlich größeres Land militärisch nicht behaupten kann. Ich würde jetzt einmal annehmen, ein Szenario Deutschland oder Frankreich greift Österreich an, würde ähnlich schlecht für Österreich ausschauen, zugegeben deutlich unrealistischer. Aber wo liegt denn dieser Grad zwischen eben Prävention und Vorbereitetsein und einer Zielsetzung, die sowieso nicht realistisch ist?
Ja, wie gesagt, das Szenario meines Erachtens nach ist plausibel, ist realistisch. Man muss auch unterstreichen, in einem generellen NATO-Russland-Krieg wären wir natürlich immer sekundärer Kriegsschauplatz. Das heißt also, mit geringen Mitteln würde Russland sehr viel Zerstörung in Österreich ausrichten können. Also es geht hier wirklich um kleinere Truppenverbände, eine kleinere Anzahl an Drohnen und Raketen. Und das würde schon das österreichische Bundesheer überfordern. Es ist auch so, dass im Moment die gesamte NATO keine wirkliche Antwort hat noch auf die Bedrohung durch russische Drohnen, auch auf die Anzahl von russischen Raketen, die auf die NATO abgefeuert werden können. Wir sind in Europa hier leider nicht nur in Österreich, sondern in weiten Teilen des Kontinents schlecht aufgestellt. Und was eben den Realismus betrifft, ist es eben so, dass die gefährlichste Zeit jene Zeit sein wird nach einem Waffenstillstand in der Ukraine und dann die ersten 2 bis 3 Jahre danach, weil gerade wegen diesen mangelnden Fähigkeiten, die ich eben beschrieben habe, das relative Kräfteverhältnis zwischen der NATO und Russland noch immer zugunsten Russlands sein wird, beziehungsweise wo Russland eben möglicherweise glaubt, hier einen kurzen oder temporären Vorteil zu haben, wobei es auch ein Trugschluss ist, dass Militärs angreifen, beziehungsweise ein Land sich entschließt, Krieg zu führen, weil es glaubt, es ist militärisch überlegen. Oft ist es so, dass Streitkräfte ins Feld geworfen werden, also einen Krieg beginnen, ausgelöst eben durch die politische Führung, weil die politische Führung glaubt, es gibt keine andere Optionen oder sie sind mit dem Rücken gegen die Wand sozusagen. Und im Falle Russlands könnte das sehr plausibel sein, weil ich unterstreiche das immer wieder, es im Falle Russlands ein Hammer- und Nagelproblem gibt. Also Russland hat mit diesem Krieg in der Ukraine quasi seine Zukunft verwirkt, die unmittelbare Zukunft verwirkt. Und Russland hat letztendlich Rohstoffe einerseits und auf der anderen Seite das Potenzial seiner Streitkräfte. Und dadurch ist es so, dass eben quasi jedes Problem, wenn man nur einen Hammer hat wie die Streitkräfte, wie ein Nagel ausschaut. Und das wird die große Herausforderung sein für Europa. Und ich argumentiere ja auch im Schlussteil des Buches, dass wir nicht in eine Russophobie verfallen müssen, dass wir den Dialog mit Russland auch suchen müssen. Aber ein Dialog auf Augenhöhe und ein Dialog auf Augenhöhe mit einem Regime wie dem von Wladimir Putin passiert nur, wenn man selbst militärische Stärke demonstrieren kann und auch die Bereitschaft im Ernstfall diese einzusetzen. Ja, also militärische Stärke, Nachrüstung, dieses gesamte Szenario ist ein Mittel zum Zweck und der bedeutet tatsächlich letztendlich Diplomatie und Dialog anstelle von Krieg führen.
Jetzt gehen aus dem entworfenen Szenario 2 Sachen sehr eindeutig hervor, nämlich erstens, das österreichische Bundesheer könnte im Fall der Fälle Österreich nicht ausreichend verteidigen und zweitens, im Fall der Fälle, ich vereinfache das jetzt sehr, wäre Österreich sowieso so halb verbandelt mit der NATO und deswegen ein entsprechendes Angriffsziel. Die Neutralität schützt im Zweifelsfall nicht. Bedeutet das nicht im Umkehrschluss, Österreich sollte der NATO beitreten oder es sollte so etwas wie eine europäische Armee geben?
Wenn es politisch nicht möglich ist, der NATO beizutreten, weil die NATO überwiegend abgelehnt wird in Österreich und das ist nun mal der Fall, würde ich dafür mich einsetzen, zu sagen, okay, wir sind neutral, aber mit dem ersten Schuss verlieren wir unsere Neutralität, das ist auch völkerrechtlich abgesichert und wir haben konkrete Pläne, mit der NATO zu kooperieren, zum Beispiel im Bereich der Luftverteidigung, um uns bestmöglich zu schützen. Also ich würde jetzt weg wieder von dieser abstrakten Diskussion, Österreich rein in die NATO, ja, nein, wird uns nicht weiterbringen, sondern konkret versuchen zu evaluieren, wo sind die Schnittstellen, wo können wir mit der NATO kooperieren, was tun wir im Fall der Fälle und einen vielleicht größeren Dialog auch starten mit der breiten Bevölkerung, um zu sagen, okay, die Neutralität schadet uns im Kriegsfall. Die Neutralität ist ein schönes, nettes Produkt für den Frieden. Damit kann es aber vorbei sein und wir müssen tatsächlich schauen, wie wir in Zukunft, sollte es zu einem Ernstfall kommen, mit der NATO, weil alle unsere Anrainerstaaten, unsere befreundeten Staaten in der Umgebung nun mal Mitglied der NATO sind, mit Ausnahme der Schweiz. Ja, Schweiz hat übrigens die gleiche Thematik wie Österreich in dieser Hinsicht. Da ist aber ein bisschen besser geografisch geschützt als Österreich. Also da haben wir einen leichten Nachteil, dass wir einfach Wege finden müssen, mit der NATO zu kooperieren.
Das Szenario, das wir jetzt besprochen haben, ist ein militärisches. Die UN, die geht in ihrer Definition von Frieden nicht nur von militärischer Sicherheit aus, sondern von dem Begriff menschlicher Sicherheit. Das bedeutet eben, dass nicht nur das Beschützen staatlicher Strukturen, sondern auch menschliche Bedürfnisse in den Vordergrund gerückt werden. Also sowas wie soziale Absicherung, Gesundheitsversorgung und dergleichen. Ich habe das Gefühl, dass diese Dimension von Frieden zwar sehr wohl in der russischen Angriffspolitik eine Entsprechung hat, nämlich im Verteilen von gezielter Desinformation, was gesellschaftliche Spaltung angeht und so weiter, aber wenig in der europäischen Antwort darauf. Da wird vor allem über militärische Wehrfähigkeit gesprochen. Also ist dieser Fokus rein aufs Militärische vielleicht etwas zu eng, wenn wir ganzheitlich auf Krieg und Frieden schauen?
Glaube ich nicht im Moment. Man legt so viel Wert gerade auf die militärische Diskussion, weil wir sie jahrzehntelang vernachlässigt haben. Also wir müssen dort erst aufholen. Die ganzen anderen Dinge bilden wir seit Jahrzehnten ab, quasi Friedensmacht Europa, Sozialsystem, den gesellschaftlichen Frieden wahren und so weiter. Ich sag's noch einmal, der Grundbaustein unserer Gesellschaft beruht auf militärischer Sicherheit. Und diese militärische Sicherheit haben wir über Jahrzehnte an die Vereinigten Staaten oder in Österreich speziell an die NATO ausgelagert. Und es ist ein ganz schreckliches Prinzip, dieses Prinzip der Abschreckung. Ich sage immer, Abschreckung ist das schlechteste aller Prinzipien für internationale Beziehungen, bis auf alle andere. Wir haben leider nichts Besseres noch gefunden, dass wir eben in der Kombination aus Abschreckung, die sich eben über eine militärische Bedrohung eben definiert, beziehungsweise eben die Drohung, dass ich dich angreife, wenn du mich angreifst und üble Vergeltung ausübe, gepaart mit dem Austausch, mit dem Dialog. Die zwei Sachen sind quasi der Grundbaustein und alles andere kann man dann darauf aufbauen. Und wir haben eben leider in den letzten Jahrzehnten in Österreich, aber in ganz Europa versäumt, eben hier dieses Abschreckungspotenzial aufzubauen. Und ich möchte auch dazu sagen, ein Punkt ist natürlich der, und den beschreibe ich auch im Buch, die Idee einer selbsterfüllenden Prophezeiung, wo ich jetzt da sage, okay, wir müssen nachrüsten, brauchen ein stärkeres Bundesheer, Russland könnte uns angreifen und aus diesem Grund sieht Russland jetzt Österreich quasi als Bedrohung und sagt dann, ja okay, also die Österreicher sind nicht mehr glaubwürdig, die sind dezidiert eben ein Gegner, wie sie sich jetzt da auch darstellen. Wir fühlen uns durch die österreichischen Waffensysteme hier stärker bedroht als in der Vergangenheit und so weiter. Nun, in diesem Umfeld ist es so, dass wir in Österreich, aber in ganz Europa noch auf einem extrem niedrigen Niveau agieren. Und wäre es tatsächlich der Fall, dass der Hauptgrund, warum Russland in der Vergangenheit diese ganzen Kriege vom Zaun gebrochen hat, also in Georgien, in der Ukraine und in anderen Ländern, weil die NATO sie militärisch so stark bedroht oder das restliche Europas und die Vereinigten Staaten sie so stark bedrohen, dann frage ich mich, warum der Krieg 2014, also die Invasion Russlands, der Ukraine ausgebrochen ist zu einer Zeit eben, wo die Militärbudgets auf einem historischen niedrigen Niveau in Europa waren, wo die Vereinigten Staaten quasi sich neu orientieren wollten in Richtung Asien, wo jedes neue Mitgliedsland der NATO, das eben ja im Rahmen der NATO-Osterweiterung beigetreten ist, sobald sie diese Länder eben der NATO beigetreten sind, ihre Wehrbudgets nach unten gefahren haben, wo die NATO tatsächlich in jeglicher Hinsicht militärisch geschrumpft ist, warum gerade dann dieser Krieg ausbricht. Ja. Diese Frage muss mir dann beantwortet werden im Vergleich. Ja. Also in dieser Hinsicht ist es so, dass ja, man muss immer aufpassen, man muss immer evaluieren, man darf nicht eben auf diese selbsterfüllenden Prophezeiungen hineinfallen. Ich sehe das aber nicht im jetzigen Umfeld eben, dass das der Fall ist gegenüber Russland.
Die kritische Phase in diesem Szenario wären die Jahre nach einem Waffenstillstand in der Ukraine. Wäre es jetzt nicht eine sehr brauchbare Option, das Szenario aus Ihrem Buch zu vermeiden, einen Waffenstillstand, einen Frieden im Ukraine-Krieg zu erwirken, der eben nachhaltig und zufriedenstellend ist und natürlich in weiterer Folge auch bedeuten sollte, dass es eben nicht zu neuen Aggressionen, zu neuer Aufrüstung etc. kommt. Also gerade wir als Europäer müssten ja von einer Neuordnung mit Fokus auf internationale Zusammenarbeit und Frieden überzeugt sein, weil wir eine solche nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich geschafft haben und auch jahrzehntelang von einer solchen Ordnung profitiert haben.
Das stimmt und hier gilt es, Grundsatzfragen zu beantworten, die wir seit 2022, was den Ukraine-Krieg betrifft, nicht beantwortet haben. Was sind wir gewillt für die Ukraine zu riskieren? Also als Österreich relativ wenig. Wir sind nicht militärisch involviert wegen der Neutralität. Das wird einem auch immer wieder gezeigt, wenn man in der Ukraine ist, wie wenig eigentlich Österreich zählt im Rahmen dieses Konfliktes. Dann ist es aber auch so, dass andere Länder wie Deutschland oder Frankreich, Großbritannien sich weigern, klar zu definieren, was die nationalen Interessen in der Ukraine sind, beziehungsweise was sie tatsächlich gewillt sind zu riskieren. Und hier ist die große Frage, wären diese anderen Länder bereit, die Ukraine militärisch zu verteidigen, beziehungsweise würden sie eine direkte militärische Konfrontation mit Russland eingehen, um quasi die Ukraine zu verteidigen nach einem potenziellen Waffenstillstand? Weil ich glaube, das wird die große Frage sein, sollte es zu einem Waffenstillstand kommen. Wären die Europäer bereit, sollte Russland wieder versuchen, hier loszuschlagen, eben die Ukraine verteidigen oder nicht? Und das ist die große Frage, die die Europäer bis heute nicht beantwortet haben. Und das ist die Grundsatzfrage. Alles andere ist Makulatur. Und die Vereinigten Staaten haben dezidiert bereits mitgeteilt, dass sie nicht interessiert sind, quasi die Ukraine militärisch zu verteidigen, wenn die Europäer nicht Truppen zum Beispiel in die Ukraine schicken oder eben zuerst diese Erklärung abgeben. Also ich glaube, hier ist nichts definiert, aber die Chancen sind größer, dass es in der Ukraine einen temporären Waffenstillstand geben wird, als dass es tatsächlich einen Frieden geben wird, der lange Zeit halten wird, weil wir diese Grundsatzfragen auf europäischer Seite nicht gewillt sind zu beantworten.
Aus österreichischer Sicht auch etwas schwierig, so etwas einzufordern. Der Krieg in der Ukraine, der ist ja für uns alle sehr präsent, vor allem mit seinen fatalen Folgen, Tote, Zerstörung, zerrissene Familien, Gewalt und so weiter. Wir sollten dem Krieg und der Angst vor dem Krieg nicht unser Leben dominieren lassen, steht als Stichwort in Ihrem Buch. Was bedeutet denn das im Alltag für normale Bürgerinnen und Bürger und wie machen Sie das eigentlich? Die Beschäftigung mit Krieg ist ja sowas wie Ihr tägliches Brot.
Das stimmt. Was ich eben mit dem Buch bezwecke, ist zu zeigen, es gibt einige militärische Herausforderungen. Wir können aber gut damit umgehen. Wir können auch die notwendigen Mittel bereitstellen. Wir müssen nicht hierzu die Gesellschaft militarisieren. Wir müssen ein paar Schritte setzen, wie eben die Verlängerung des Wehrdienstes, eine effektive Luftverteidigung aufbauen. Wir müssen klar definieren, was unser Verhältnis zur NATO ist. Wir müssen ein neues Mobilisierungssystem etablieren. Wir müssen schauen, wie wir den Zivildienst neu aufstellen, wie wir den Zivilschutz neu definieren bzw. erweitern wieder. All diese Dinge müssen wir tun. Das wird keine Unsummen veranschlagen. Das wird auch jetzt keine Ewigkeit dauern, sondern wir sollten jetzt aktiv werden, jetzt hier die Schritte setzen. Und wenn wir dann sagen, wir sind adäquat vorbereitet, dann ist es so, dass wir auch ein neues Selbstvertrauen haben könnten, dass wir möglicherweise einen zukünftigen Krieg abschrecken können. Das heißt, wenn wir militärisch oder je militärisch besser vorbereitet wir sind, desto höher steigt das Potenzial eben, dass wir möglicherweise die Chance haben, einen Konflikt auch abzuschrecken, weil wir den Gegner dadurch signalisieren, wir sind bereit, wir sind fähig, uns zu verteidigen und möglicherweise könnte das die gegnerische politische Entschlussfassung beeinflussen. Das heißt also, die Idee des Buches ist auch quasi nicht Angst vor diesem Phänomen Krieg zu haben, dass ja allein dieses Wort Krieg löst ja alles Mögliche aus, sondern einfach zu sagen, wir können damit umgehen, wir können aber auch, wenn wir vorbereitet sind, uns anderen Dingen widmen und das muss nicht unsere Gesellschaft definieren. Und das ist eigentlich das, was ich mit dem Krieg, das ist eigentlich das, was ich mit dem Buch bezwecken will.
Franz-Stefan Gadi, herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Das war's für heute. Einen Bericht zum Nachlesen über die Thesen von Franz-Stefan Gadi finden Sie außerdem in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.